Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
In diesen schweren Zeiten freuen wir Juden uns über jeden Unterstützer, jeden, der Mut hat, uns Mut zu machen und jeden, der gegen Antisemitismus kämpft. Und so ein Unterstützer ist auch Andreas Stahl. Er ist Mitbegründer der Gesellschaft für kritische Bildung und Leiter der zentralen Beratungsstelle zu Antisemitismus an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Er ist seit vielen Jahren in der politischen Bildung tätig und berät jetzt Studierende und Hochschulen, gibt Vorträge, organisiert Seminare, gibt Sammelbände heraus. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren aus der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit. Deswegen darf ich ihn duzen. Hallo Andreas.
Hallo Katja, vielen Dank.
Also Glückwunsch erstmal. Seit fast genau 2 Jahren leitest du jetzt die Beratungsstelle zu Antisemitismus an Hochschulen in NRW. Das ist eine einzigartige Stelle, muss man sagen. Wenn jüdische Studierende zu dir kommen in die Beratungsstelle, mit welchen Anliegen kommen die?
Sehr unterschiedlich. Also oft geht es um so Schmierereien an Hochschulen. Das sind dann auch nicht nur jüdische Studierende, die sich an mich wenden, sondern ja verschiedene Leute von den Hochschulen. Aber es geht auch um so längerfristige Diskriminierungserfahrungen, also dass sich insbesondere jüdische Hochschulangehörige einfach ungleich behandelt fühlen, nicht ernst genommen fühlen in ihrer, ich sag mal, Identität als jüdisch, ob jetzt religiös oder säkular. Und was oft vorzufinden ist, ist eine Angst, einfach sich an der Hochschule zu bewegen, ein allgemeines Ohnmachtsgefühl. Und es geht dann hin bis zu offen antisemitischen Sprüchen oder auch Probleme mit Dozierenden. Also das haben wir alles. Es ist eine große Palette.
Wenn es offene Probleme gibt, dann kann man sie ansprechen, dann kann man dagegen auch etwas unternehmen. Oft ist das aber auch so ein Gefühl, einfach abgelehnt zu werden in seiner Persönlichkeit, in seiner Meinung, in seiner Herkunft. Und das ist so ein weißes Rauschen, das junge jüdische Menschen vor allem auch an Universitäten begleitet. Wie gehen Sie damit um? Was erzählen Sie dir?
Ja, also es gab ja eine Studie, die 2025 veröffentlicht worden ist. Da ging es um die Situation von jüdischen Studierenden weltweit. Die wurde von der Anti-Defamation League und der World Union of Jewish Students veröffentlicht. Und da sagten 78% der jüdischen Studierenden weltweit, dass sie ihre Identität verbergen. Und 81% verbergen ihre zionistische Haltung. Das heißt ja erstmal einfach nur, dass sie für das Existenzrecht des jüdischen Staates Israel einstehen oder das verteidigen würden. Und das ist natürlich eine sehr dramatische Lage. Und das drückt aus meiner Sicht auch sehr gut so das allgemeine politisch-kulturelle Klima an den Hochschulen aus. Nämlich dieses Gefühl, man darf sich hier eigentlich nicht offen zeigen. Gleichzeitig haben wir es dann sehr oft mit so, ja, weißes Rauschen, das ist ein ganz guter Begriff. Also wir haben es sehr oft mit so einem diffusen Unbehagen zu tun und viele sind in so einer Lauerstellung, dass sie eigentlich jederzeit erwarten, dass es irgendwie zu Sprüchen, auch Übergriffen oder auch Anfeindungen kommen könnte. Und das ist, glaube ich, eine Lage, die wirklich unhaltbar ist. Viele ziehen sich also zurück, versuchen sich nur noch auf ihr Studium zu konzentrieren oder gehen auch ganz weg von den Hochschulen. Da gibt es auch Fälle. Das Problem ist, dass wir halt es sehr oft mit Fällen zu tun haben, die weder nach strafrechtlichen Kriterien noch nach RIAS-Kategorien, also der Recherche-Informationsstelle zu Antisemitismus, mit der ich eng zusammenarbeite, also laut diesen Kriterien nicht direkt antisemitische Vorfälle sind und somit auch nicht in Zahlen eingehen, aber wirklich trotzdem als sehr problematisch bezeichnet werden müssen. Und dieses Zwischenfeld ist einfach, glaube ich, das, was viele auch sehr stark beeinträchtigt in ihrem Alltag.
Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet die Hochschulen zu Horten von Antisemitismus wurden? Lange Zeit glaubten alle, dass gerade Bildungsmilieus immun gegen Antisemitismus wären. Woher kommt auf einmal dieser starke Antisemitismus? Man will nicht unterstellen, dass es allgegenwärtig ist, aber es tritt an den Hochschulen vermehrt aus. Woher?
Also ich glaube, das war schon immer ein Irrglaube. Ich glaube, Antisemitismus war immer ein Phänomen der Gebildeten. Es geht hier nicht einfach nur darum, dass Leute zu wenig wissen oder irgendwie dumm wären, in Anführungsstrichen, sondern es geht ja beim Antisemitismus sehr stark um ein Bedürfnis und um ein emotionales Bedürfnis, sich die Welt zu erklären, sich Dinge zu erklären, die komplex sind, wie Krieg, Armut, Ungerechtigkeit, Gewalt. Und jetzt bietet der Antisemitismus schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden eine Möglichkeit, das Übel der Welt zu erklären. Und gerade an Hochschulen und im akademischen Bereich gibt es ein besonderes Bedürfnis danach, was ich auch nachvollziehen kann, die Welt zu verbessern. Deswegen taucht der Antisemitismus gerade auch in den sogenannten progressiven Milieus aktuell, gerade nach dem 7. Oktober, sehr stark auf. Und gerade deswegen auch, weil er ja sich nicht mehr als klassische Judenfeindschaft ausdrückt, sondern kamoufliert, kodiert, also sozusagen über den Umweg Israel, man sozusagen dieses Ressentiment jetzt rauslassen kann. Also Israel als das Übel sozusagen des Nahen Ostens, wenn nicht gar der Welt, identifizieren kann aus dieser Sichtweise. Und ich glaube, das ist sehr attraktiv für viele an den Hochschulen. Gleichzeitig sind Hochschulen natürlich auch ein sehr politischer Raum. Dieser Raum bietet sehr viele Möglichkeiten für politische Aktionen. Es gibt Gelder für eine studentische Selbstverwaltung. All das sind wichtige Punkte. Hinzu kommen akademische Trends. Bestimmte Theorien, wie die sogenannten Postcolonial Studies, über die jetzt ja vermehrt gesprochen wird auch, Unterströmungen wie die Decolonial, Settler Colonial Studies, das sind akademische theoretische Strömungen, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter durchsetzen, weltweit an Universitäten, und die einen sehr krassen Fokus auf Israel, auf die Delegitimierung, Dämonisierung Israels haben. Und sozusagen, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Die Geschichte, dass Antisemitismus auch immer schon im gebildeten Milieu vorhanden war. Dann diese akademischen theoretischen Strömungen, die sich insbesondere seit den 70er, 80er Jahren immer weiter ausbreiten, und dieses emotionale Bedürfnis, sich die Welt zu erklären und sein Ressentiment irgendwie zu kanalisieren. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Mischung, die an den Unis oder Hochschulen weltweit funktioniert.
Dabei doch sind viele Begriffe und Vorwürfe, die an Universitäten verwendet werden, zum Beispiel Genozid, Apartheid, Kolonialstaat oder Zionismus ist Rassismus, sie lassen sich historisch oder sachlich gut einordnen oder widerlegen. Warum sind sie trotzdem so wirkmächtig?
Also ich glaube, da muss man dann tatsächlich vor allem auf dieses emotionale Bedürfnis abzielen. Die Menschen möchten, dass der Zionismus Rassismus ist. Sie möchten, dass dort Kolonialismus, Apartheid und alles mögliche andere Böse stattfindet, weil es ihnen eine emotionale Erleichterung verschafft. In der Psychoanalyse wird das Schiefheilung genannt. Also sozusagen, die Konflikte werden nicht auf ihre Ursachen hin untersucht, woher kommt eigentlich die reale Gewalt, die es dort ja gibt. Warum gibt es dort seit Gründung Israels eigentlich immer wieder Krieg? Diese komplexen Ursachen werden nicht untersucht und können deswegen auch gar nicht in nächsten Schritten irgendwie gelöst werden, sondern sie werden schief geheilt, sie werden schräg erklärt. Und das gibt den Menschen die Möglichkeit, ihr Ressentiment herauszulassen. Und das darf man nicht unterschätzen, das ist sehr attraktiv, Hass auszuleben. Ja, das finden wir ja nicht nur beim Thema Antisemitismus, sondern allgemein in der zum Beispiel auch politischen Rechten, die ja damit spielt, den Menschen zu versprechen, wenn ihr uns wählt, wenn ihr uns folgt, dann könnt ihr mal wieder richtig die Sau rauslassen. Und insofern würde ich immer darauf beharren, dass die Aufklärung über die Geschichte des Zionismus, des Judentums, des Antisemitismus, des Nahostkonflikts und so weiter sehr wichtig ist, und ohne das kommen wir nicht aus. Wir können nicht uns nur auf die Emotionen beziehen. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch der Grenzen dessen, also der sogenannten Grenzen der Aufklärung, bewusst sein und da dann auch zur Not mit anderen Mitteln gegen vorgehen, wenn Leute auf der argumentativen Ebene nicht mehr erreichbar sind. Das habe ich auch selber erlebt an Unis, dass man dann irgendwann nicht mehr weiterkommt. Und dann ist die Frage, was man dann macht. Also ja, da müssen wir, glaube ich, auf die Emotionen abzielen. Gleichzeitig, und das will ich schon auch sagen, gibt es natürlich einen massiven Kampf um die Deutung. Es gibt Bücher in Wissenschaftsverlagen, die werden veröffentlicht und sagen das, was du jetzt gerade gesagt hast, was leicht zu widerlegen wäre. Ich würde sagen, ja, in den meisten Teilen kann man das sehr gut einordnen. Die behaupten aber das Gegenteil. Ja, sozusagen, also der ideologische Propagandakampf ist voll auch in den akademischen Institutionen oder in Wissenschaftsverlagen präsent. Und das muss man auf dem Schirm haben.
Wie reagieren denn die Hochschulen, die zuständigen Stellen, die Lehrenden, die Asten auf dich? Positiv? Nehmen sie deine Hilfe bereitwillig an? Oder sagen sie, du hängst einer falschen Wissenschaftsströmung an? Oder vielleicht bist du rechts, wirst du irgendwie als verirrter Intellektueller stigmatisiert?
Ja, alles natürlich, alles gleichzeitig. Ich bin ja ganz froh darüber, dass es da überhaupt eine Diskussion und auch in der deutschen Debatte an Hochschulen überhaupt eine offene Debatte drüber gibt. Ich glaube, in anderen Ländern ist das viel durchgesetzter. Da ist es Konsens, dass Israel einen Genozid begehe oder begangen habe in Gaza, dass Israel ein Apartheidstaat sei, dass Israel auf Kolonialismus beruhe und so weiter. Ich glaube, wenn man das wird ja hier zumindest sehr kritisch diskutiert und es gibt viele Gegenstimmen. Also entsprechend gibt es auch natürlich viel Zuspruch, aber auch Interesse einfach an der Geschichte, an Fakten. Das stelle ich immer wieder fest, das gibt es. Viele wollen da was drüber wissen. Deswegen gab es auch eine hohe Nachfrage nach diesen Themen nach dem 7. Oktober. Es gibt natürlich auch Dankbarkeit. Ich erlebe es manchmal, dass, und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Betroffenen oder potenziell Betroffenen, dass nach Veranstaltungen insbesondere jüdische Menschen von den Hochschulen oder die da zu Besuch, zu Vorträgen sind, kommen und sagen, danke, dass du das machst, ich könnte das nicht. Ja, das finde ich unangenehm auf der einen Seite, weil ich mir denke, der Person geht es wirklich nicht gut und die hat Angst hier und so weiter. Gleichzeitig ist das natürlich auch was, wo ich dann denke, okay, das lohnt sich, das zu machen. Und man lässt sich halt natürlich oft auch beschimpfen in solchen Rollen. Also man wird halt angefeindet. Ich hatte kürzlich ein unschönes Erlebnis an der Uni Bielefeld. Darüber ist auch berichtet worden. Aber das war auch nicht das einzige Mal. Also es gab es schon häufiger mal, dass man
unschönes Erlebnis heißt, deine Veranstaltung wurde gesprengt, die Leute sind reingegangen, haben dich überschrien, haben dich provoziert. Das passiert immer wieder, das kriege ich mit.
Ja, ja, das
wie
war
fühlst
beim
du
ersten,
dich dabei?
Das war beim ersten Mal im Dezember und im Juni hat mich dann, das muss man auch dazu sagen, die Hochschulleitung explizit nochmal eingeladen und dann gab es halt im Vorhinein eine Kampagne mit Fotos von mir und so weiter gegen meine Person. Ich habe nichts zu suchen an der Hochschule und so weiter. Wie fühle ich mich dabei? Ja, angenehm ist es nicht. Ich freue mich über Unterstützung, wenn es die dann gibt. Und die gab es auch. Also das dann sowohl vom Verein, wo ich auch dabei bin, Gesellschaft für kritische Bildung, als auch von den jüdischen Gemeinden bzw. Servicestellen und RIAS hier in NRW, die haben mich dann schon stark unterstützt. Auch das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender. Wenn man das zulässt, dass Leute offen bedroht werden, angefeindet werden, und das ist bei mir jetzt ja nicht in so einem extremen Maß der Fall, wie das bei anderen der Fall ist, dann verliert man. Also ich glaube, man muss in jeder Entschiedenheit widersprechen, sich dagegen organisieren, auch an den Hochschulen gerade, müssen sich viel mehr Leute von unten organisieren und sagen, wir haben keinen Bock auf Antisemitismus, wir haben keinen Bock auf Israel-Hass, wir haben keinen Bock, dass hier unsere jüdischen oder Mitkommilitoninnen, Kommilitonen, aber auch andere an der Hochschule in Angst irgendwie studieren müssen. Das muss vom Rest der Gesellschaft kommen, das kann nicht von den jüdischen Organisationen kommen. Und also soll es und kann es natürlich auch, aber es ist nicht ihre Aufgabe und es wird auch wahrscheinlich nicht reichen. Und da mache ich mir eher Sorgen, dass es so eine sehr große Apathie gibt. Also dass Leute einfach sehr passiv sind, weil sie sehr unsicher sind. Und das ist natürlich auch ein Ergebnis der Propaganda. Also wenn Propaganda omnipräsent ist auf allen Kanälen und es permanent die Frage ist, was stimmt hier nicht und jeder Fakt angezweifelt wird, dann ist es natürlich super schwierig für Menschen, das zu beurteilen. Da versuchen wir was entgegenzusetzen, aber ich sag mal so, die Gegenseite hat die besseren Karten, weil sie natürlich ganz bewusst die entsprechenden Emotionen und Bedürfnisse adressieren kann.
Was kann man denn noch tun? Kann man überhaupt noch was tun gegen Antisemitismus an Hochschulen?
Ja, wir tun es natürlich. Wir klären permanent, versuchen aufzuklären oder versuchen auch uns selber aufzuklären über die Geschichte des Antisemitismus. Auch ich finde das Thema, abgesehen von der politischen Relevanz, die es hat, finde ich das Thema auch einfach super interessant, auch aus einer wissenschaftlichen Sicht, weil sich mit der Geschichte des Antisemitismus zu beschäftigen und bedeutet, sich eigentlich mit der Geschichte, mit der Globalgeschichte zu beschäftigen, Geschichte des Christentums zu beschäftigen, mit der Geschichte des Islams zu beschäftigen, mit der Geschichte der Moderne, mit der allem, was sozusagen...
Das ist ja das Faszinierende an Antisemitismus, dass es mit uns allen was zu tun hat.
Ja, das ist so ein ganz komisches Paradox, weil es ja für viele Menschen, glaube ich, nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen zu betreffen scheint und gleichzeitig sie aber selber alle eigentlich betrifft, weil es in ihrer eigenen Sozialisation auf jeden Fall ein Thema war, ob bewusst oder unbewusst. Und gerade in Deutschland natürlich sowieso mit der Geschichte der Shoah, aber hier ist es einfach nur präsenter als in anderen Gesellschaften, die auch sehr christlich geprägt sind, wie zum Beispiel in Südeuropa, in Italien, Spanien. Ich glaube, da ist sehr viel unaufgeklärte Geschichte, auch antisemitische Geschichte des Christentums zum Beispiel wichtig. Das kann man tun. Ich finde, das hat auch viel mit einem selbst zu tun, wenn man das macht. Also ja, wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, dann merkt man immer, okay, das habe ich mal gedacht, das habe ich auch mal gedacht. Okay, woher kommt dieses Vorurteil?
Das ist therapeutisch.
Genau, das ist therapeutisch und ich finde... Das ist letztlich das, was am ehesten helfen wird, dass Leute solche Aha-Momente haben. Wie kriegt man die jetzt hin? Das ist die andere Frage. Ja? Also wenn wir jetzt Leute dazu nötigen, sich in vierstündige Seminare zu setzen, dann wird das wahrscheinlich oft erstmal auf Abwehr stoßen und das vielleicht auch das Gegenteil bewirken. Aber ohne Widerspruch, ohne eine gewisse Provokation funktionieren Bildungsprozesse aus meiner Sicht nicht. Also müssen schon auch irgendwie so Momente da sein, wo es Klick macht. Und das versuchen wir natürlich hervorzurufen. Es geht nicht nur um Aufklärung über die Geschichte des Antisemitismus und Zionismus und so weiter, sondern natürlich auch über die eigenen Emotionen. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Warum haben wir das Bedürfnis nach der Abwertung bestimmter Gruppen, was ja im Rassismus oder in der Misogynie oder so oder in der Homophobie, siehe letztes Wochenende, natürlich auch eine große Rolle spielt. Ne? Insofern sind diese Sachen ja auch verwandt. Sie erfüllen alle ein bestimmtes Bedürfnis. Und das ist wichtig. Und dann geht es ganz konkret, aber auch wenn es jetzt im Kampf gegen Antisemitismus geht, geht es um gesellschaftliche Organisationen, um Selbstorganisationen von Leuten. Man darf sich nicht auf den Staat und das Recht verlassen nur. Man muss selber sich zusammentun, in Anführungsstrichen Flagge zeigen dann auch für Jüdinnen und Juden, für jüdische Gemeinden, die bedroht werden, für Israel, wenn es existenziell angegriffen wird. Antisemitismus widersprechen, entgegentreten. Und wir brauchen Studierende, die sich von unten organisieren und selber was machen wollen. Und letztlich ist aber natürlich der dritte Schritt im Notfall immer auch die Repression. Also man muss Lücken im Strafrecht, glaube ich, schließen. Man muss jüdische Studierende schützen. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich auch rechtlich zu verteidigen gegen Anfeindungen und wenn notwendig, diese Schritte auch gehen.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine wichtige Arbeit und vielen Dank für deinen Mut. Alle, die das interessant fanden und die auch ein bisschen Aha-Erlebnisse haben wollen und Aufklärung, sie können auf der Seite von der Gesellschaft für kritische Bildung vorbeischauen. Gesellschaft für kritische Bildung, da bist du auch aktiv und da veröffentlichst du Bücher. Da gibt es ganz viel Literatur zu unterschiedlichsten Aspekten von Antisemitismus, Nahostkonflikt, aber auch Demokratie. Danke, Andreas, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank dir.